Ja, das tut richtig gut, mit euch zu singen. Das tut richtig gut, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ein bisschen von dem, was an Gesangskultur hier in Ingolstadt geht, das spüren wir immer bei den Impulstagen. Im Januar sind das 3 Tage auf dem Thomashof, wo wir als uns Verantwortliche aus den Gemeinden treffen, die Mitarbeitenden, die Leitenden. Und da geht es auch immer ziemlich ab mit Unterstützung von Ingolstadt, mit Leuten, die singen, die musizieren. Ich muss sagen, dass für mich in all den Jahren, wo ich im Gemeindeverband unterwegs bin, als theologischer Mitarbeiter, Sekretär, die Gemeinde Ingolstadt wichtig war, wichtig ist bis heute. So viele Dinge ließen sich jetzt aufzählen, aber damit fange ich gar nicht an, sondern ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir hier als Verbandsgemeinden gewesen sind, im März zur Mitgliederversammlung. Da habe ich gemerkt, der Verband ist nicht nur 150 Jahre alt und älter, sondern er ist sehr jung und lebendig. Das haben wir gespürt hier durch die super Organisation, die wir hier erfahren haben. Viele junge Leute, die sich ganz toll für uns ins Zeug gelegt haben als Quartiermacher, um zu schauen, dass es uns hier gut ging. Und der Verband ist auch jung und lebendig. Das haben wir gespürt beim Gemeindetag in Ingolstadt, wo ihr mit vielen anderen so tatkräftig mitgeholfen, unterstützt habt beim Café, bei Gestaltung im Hintergrund, mit dem Eis, das es dort gab, so wunderbare Sachen, die wir genießen konnten. Und jung und lebendig, das sind wir auch, das habe ich festgestellt, in unserer letzten Klausur. Der Verbandsvorstand begibt sich so alle 5 bis 7 Jahre mal in Klausur und ich habe gedacht, mal gucken, wie das bei schönem Wetter am Bodensee werden wird, ob das wirklich gelingt, gut Klausur zu machen. Da gab es nämlich so Vorstellungen, wir gehen da auch mal an den See schwimmen und wir geben abends Essen. Und da dachte ich, was bleibt denn da noch an Zeit, um miteinander die Dinge zu bewegen? Und unterm Strich ist da eine ganze Menge geblieben. Wir haben nachgedacht über 4 entscheidende Punkte, die in den nächsten Jahren für uns wichtig sein werden. Wir haben nachgedacht über unsere Kommunikation. Wie reden wir untereinander und miteinander? Wie kommunizieren wir, was uns wichtig ist? Das reicht bis dahin, dass wir sagen, Mensch, wir haben Organe, die jetzt 20, 25 Jahre unterwegs sind, wie die Verbandszeitung, brauchen wir da nicht etwas anderes, was uns dient? Wir haben nachgedacht über unsere Mitgliederversammlung, die 3-mal im Jahr stattfindet und haben gesagt, müssten wir da nicht deutlicher kommunizieren, wer wir sind, was wir wollen, was uns wichtig ist? Wir haben deutlich darüber nachgedacht, wie bei uns Nachwuchsförderung geschieht und haben gesagt, da müssen wir gewaltig in die pushen und gucken, wie können wir junge Leute so begleiten, dass sie Raum und Platz finden, sich in der Gemeinde einzubringen, dass sie Unterstützung und Ermutigung erfahren. Und wir haben darüber nachgedacht, wie sieht eigentlich Gemeindebegleitung aus? Was braucht es denn da auch im Einzelnen, dass Gemeinden die Unterstützung erfahren, dass sie einfach Gottes Nähe verspüren, dass sie merken, es geht weiter, es geht voran, es gibt da Unterstützung. Da ließe sich sicherlich noch mehr sagen, aber ich bin heute ja nicht da, um über den Verband zu berichten, sondern ihr habt mich eingeladen, dass ich heute Morgen predige. Ich möchte predigen über Entscheidungsfindung, über die Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Leben heißt wählen und Leben heißt auch sich entscheiden, ganz persönlich, aber auch in der Gemeinde. Nun gibt es nicht nur die Entscheidung des täglichen Lebens, was wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir unsere Freizeit gestalten. Solche Entscheidungen fallen uns in der Regel leicht. Das kommt relativ spontan, weil wir die Dinge auch in der Regel gerne tun. Schwieriger wird es angesichts weitreichender Entscheidungen. Ich denke dabei an jemanden, der entscheiden muss, ob er eine große Operation durchführen lässt oder nicht. Verschlimmert sich das womöglich durch die Operation, die die Ärzte preisen? Oder gibt es wirklich die erhoffte Linderung? Ein anderer steht vor der Entscheidung, ob nun aus einer Freundschaft eine Ehe werden könnte. Und wieder andere überlegen, ob die Ehe, in der sie leben, noch überlebensfähig ist. Was es da braucht, dass es gut weitergehen kann. Dass die Ehe noch mal beständig wird, nochmal neue Liebe erfährt. Hinzu kommen die vielen Entscheidungen, die wir im beruflichen Leben treffen müssen, angefangen bei der Frage, welchen Beruf wir denn überhaupt ausüben wollen, nach der Schule, nach dem Studium, bis hin zu der Frage, die Firma und damit einhergehend auch den Wohnort zu wechseln. Ist ja gar nicht so einfach. Viele Freunde an dem einen Ort und vielleicht eine tolle Stelle, die reizvoll ist. Ist es das wert? Wollen wir das wirklich? Die meisten Entscheidungen, die wir zu treffen haben, betreffen auch andere Menschen. Da entscheidet sich ein junges Ehepaar, ins Ausland auszuwandern. Eltern, Geschwister, Freunde bleiben zurück und sind ebenso von dieser Entscheidung betroffen, weil sie mit diesem Ehepaar verbunden sind, weil man in gefühlsmäßigen Beziehungen zueinander steht und von vornherein weiß, die werden wir vermissen. Unsere Entscheidungen müssen wir zunächst vor uns selber verantworten. Dann aber auch vor unseren Mitmenschen, mit denen wir leben, mit denen wir unterwegs sind. Besonders dann, wenn sie durch unsere Entscheidung mit betroffen sind. Und schließlich gibt es dann noch eine Instanz, vor der wir uns und unsere Entscheidung letztendlich auch zu Verantwortung haben. Es ist die Verantwortung vor Gott, der uns unser Leben und unsere Möglichkeiten, unsere Potenziale geschenkt hat. Der Gott, mit dem wir leben und unterwegs sind. Die Bibel ist voll von Berichten über Menschen, die in Entscheidungssituationen standen. Sie wurden aufgerufen, zu prüfen und abzuwägen, was der beste Weg für sie sein könnte. Eine solch markante Aussage zur Prüfung möchte ich an den Anfang meiner Predigt stellen. Wir lesen sie im Brief des Apostel Paulus an die Philipper und dort in Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich bete zu Gott, dass er euch Einsicht und Urteilsvermögen schenkt, damit eure Liebe immer vollkommener wird. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte, was das Beste ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne jeden Fehler dastehen. Reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre durch euch wirkt. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, heißt es in der Übersetzung oder Übertragung der guten Nachricht. Genauer noch heißt es, und da ist der Luther mir fast lieber, damit ihr prüfen könnt, was das Beste ist. Wenn ich was will, wenn ich was entscheide, dann möchte ich nicht nur irgendwas, dann möchte ich nach Möglichkeit das Gute und wenn möglich das Beste. Diese Aussage von der Entscheidung, wie wir das Beste für uns rausfiltern, das Rechte für uns rausfiltern, der wollen wir in der Predigt einmal nachspüren. Dazu wollen wir uns drei Fragen stellen. Die erste Frage: Wie komme ich eigentlich zu guten Entscheidungen? Die zweite: Wodurch werden meine Entscheidungen beeinflusst, vielleicht sogar auch beeinträchtigt? Und die dritte: Welche Hilfen habe ich eigentlich, wenn ich Entscheidungen treffen muss, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe? Der erste Punkt: Wie komme ich eigentlich zu guten Entscheidungen? Wenn ich heute Menschen frage, wie sie zu Entscheidungen kommen, so werden die meisten antworten, dass sie mit ihrem Verstand die Lage abschätzen und einschätzen und dann auch auf dem Hintergrund ihres Nachdenkens, auf dem Hintergrund ihrer Vernunft entscheiden. Die meisten Menschen sind der Auffassung, dass sie von ihrem Verstand am besten beraten und gelenkt werden. Andere gestehen sich ein, dass sie fast immer aus dem Bauch heraus entscheiden. Wisst ihr, zu welcher Sorte von Menschen ihr gehört? Mehr gehört? Die Leute, die aus dem Bauch heraus entscheiden, sind der Auffassung, dass sie tief in sich so etwas wie eine Gefühlsorientierung haben, nach der sie sich mit ziemlicher Sicherheit gut ausrichten können. wenn es um Liebe und Zuneigung oder auch um Ablehnung und Hass geht, dann kann unser Verstand noch so gute Argumente liefern. Wir entscheiden in der Regel nach dem Bauch. Das Gefühl ist einfach schnell da. Und dann kommen manchmal Bauch und Verstand in Gespräch miteinander, um abzuklären, wer oder was denn hier Gewicht hat. Eigentlich spricht alles dafür, dass wir heiraten, sagte mir kürzlich ein junger Mann, aber ganz tief in mir, da fehlt noch etwas. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Was ist denn das ganz tief in uns, was uns hindert oder was das Zünglein der Waage in Richtung einer Entscheidung drängt? Wo werden die Entscheidungen unseres Lebens getroffen? Im Kopf? Im Bauch? Oder noch ganz woanders? Was ist denn das Beste, von dem Paulus wünscht, dass seine Freunde in Philippi es auch erkennen und einsehen? Der Ausdruck, den wir im Predigttext in der griechischen Sprache finden, heißt diaphorunta. Und das bezeichnet das Ergebnis eines Prozesses. Vielleicht eines Denkprozesses, vielleicht eines Gesprächsprozesses, vielleicht auch einer Zeit der Exerzitien oder einer Einkehr, wo wir uns bewusst auf eine Frage konzentrieren und Gott um Antwort bitten. Das Beste finden wir selten auf die Schnelle, sondern zumeist, wenn wir einen inneren Prozess durchlaufen. Wenn wir uns nicht bedrängen, wenn wir uns Zeit, wenn wir uns Raum geben für eine gute Entscheidung. Man sieht nur mit dem Herzen gut, hat Antoine Saint-Exupéry seinen kleinen Prinzen einmal sagen lassen. Vielleicht gilt das auch für unsere Entscheidungen. Wir entscheiden nur mit dem Herzen gut. Auch die Bibel misst dem Herzen hohe Bedeutung bei. Über 1000 Mal kommt der Begriff im Alten und Neuen Testament vor. Das Herz ist nach biblischem Verständnis der Sitz unseres geistigen und unseres seelischen Lebens. Auch unsere Sprichworte rühmen das Herz. Kennt ihr diese? Das Herz hört feiner als die Ohren. Das Herz lügt nicht. Das Herz sieht schärfer als die Augen. Dann noch so was Markantes: Das Herz tut's. Nicht der Bauch tut's, nicht der Verstand tut's, das Herz tut's. Gestern war ich auf dem Flohmarkt in Heidelberg, morgens, und dann sagte jemand, was soll ich Ihnen dafür zahlen? Ach, was soll ich sagen, sagte der, hatte ich noch nie gehört, ich fing an zuzuhören. Und dann sagte er, ach, zahlen Sie das, was das Herz sagt. Ich habe gedacht, fantastisch, der versteht sein Geschäft, oder? Unser Herz formt unsere Persönlichkeit, unsere Identität und prägt unsere Gesinnung und unsere Entscheidungen. Deswegen sagt auch der Volksmund, wie das Herz, so die Rede. Oder biblisch, wes des Herz voll ist, das geht der Mund über. Wieder so ein Sprichwort, großes Maul, kleines Herz. Oder biblisch, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Sprichwörtlich, ein großes Herz macht wenig Worte. Oder biblisch, alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Unsere Gesinnung und unsere Entscheidungen reifen in unserem Herzen. Deshalb schaut Gott auch unser Herz an. In unserem Herzen sind wir echt. Und es ist wichtig, besonders in der Gemeinde, dass wir einander unser Herz zeigen. Der zweite Punkt: Wodurch werden meine Entscheidungen beeinflusst, aber vielleicht auch beeinträchtigt? Betrachten wir noch einmal den zu Anfang gelesenen Text aus dem Philipperbrief. Dort gebraucht Paulus 3 Begriffe, die eigentlich nur selten im Neuen Testament so zur Anwendung kommen, die aber auf unterschiedliche Ebenen der Psyche hinweisen, also unseres seelischen, unseres inneren Lebens. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und Einsicht. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist. Also auf Erkenntnis und Einsicht kommt es an. Erkenntnis heißt hier Epignosis griechisch und ist ein Vorgang, der im Intellekt, im Verstand des Menschen angesiedelt wird. Wer gut entscheiden will, der braucht Grips, der braucht Verstand. Dann finden wir auch das Wort Einsicht, griechisch Aisthesis. Einsicht kommt durch sich einfühlen oder einsehen zustande. Wir sagen manchmal, ich muss mich da erstmal einfühlen. Geht mir eigentlich immer wieder so, wenn ich an fremden Orten predige, ich muss mich da erstmal einfühlen, auch bei euch. So innerlich ein bisschen ankommen, wie sind die denn drauf, ja? Wie kriege ich denn den Boden, wie komme ich denn da rüber, wie finde ich meine Plattform, bin ich da denn auch richtig? Und wenn es gut läuft, dann bleibt meine Predigt, die ich mitgenommen habe, manchmal auch im Koffer und am Ende kommt was ganz anderes raus, weil meine Einfühlung sagte, damit kannst du heute nicht antreten. Nicht immer so gut, weil man da auch auf durchaus etwas wackeligen Terrain unterwegs ist. Einsicht gründet im Kopf einerseits, aber für meine Begriffe nur zu kleineren Teilen, aber Einsicht geschieht im Wesentlichen im Herzen. Wer gut entscheiden will, der braucht Einfühlung, der braucht einfach Herz. Wir merken zwei Dinge, die sich da miteinander ergänzen, Kopf und Herz. Und schließlich lesen wir, dass Entscheidungen getroffen werden. Das griechische Wort dokimazo, entscheiden, schließt einen willentlichen Vorgang ein. Und da kommen wir an den dritten Punkt, der für Entscheidungsfindung sehr von Bedeutung ist, unser Wille. Unser Wille hat starken Einfluss auf unsere Entscheidungen. Was, wann und wie wir entscheiden, das bestimmt unser Wille. Was wir nicht wollen, das werden wir auch nicht entscheiden. Das, was wir wollen, dafür werden wir uns gewaltig ins Zeug legen, dass das auch geschieht, oder? Der macht sowieso, was er will, sagen wir manchmal so lapidar, wenn wir betonen, dass jemand für unsere Argumentationslinien keine Offenheit mehr hat. Der macht sowieso, was er will. Der läuft vollkommen aus dem Ruder. Oder die läuft vollkommen aus dem Ruder. Das passiert manchmal, auch mit uns, oder? Wir laufen manchmal auch vollkommen aus dem Ruder. Da hören wir nichts mehr. Da geht nichts in den Kopf und da geht nichts ins Herz. Jesus weiß um die Bedeutung des Willens des Menschen. So fragt er zwei Blinde, die um Hilfe rufen, ausdrücklich nach ihrem Willen. Was wollt ihr denn, dass ich euch tue? Ich hoffe, das fragt ihr auch in euren Entscheidungsfindungen. Was wollt ihr denn von Gott? Was willst du denn heute Morgen von ihm für die kommende Woche, für deine anstehenden Entscheidungen? Auch der blinde Bartimäus wird von Jesus aufgefordert, seinen Willen deutlich zu nennen. Was willst denn du? Eine der entscheidendsten Fragen, die von Gott her gilt, die immer gilt, immer wieder neu gilt. Und Paulus bekennt, dass Gott in einem Menschen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Das Wollen. Gott bewirkt, dass wir wollen oder nicht wollen. Das heißt, wir bitten doch Gott am besten, dass er uns das Wollen schenkt. Wir müssen manchmal ganz neu das Wollen wollen. Die Bibel macht jedoch auch sehr deutlich, dass unser Wille sich am Willen Gottes ausrichten soll. Und so beten wir auch, wie wir es eben getan haben, und ich finde das eine schöne Geste, inmitten des Gottesdienstes, nicht am Abschluss, das Vaterunser miteinander zu beten. Da beten wir dann, dein Wille geschehe. Oder manchmal beten wir auch die Worte nach, die Jesus in Gethsemane gebetet hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, Herr. Weil es doch das Schönste ist, wenn wir in Übereinstimmung kommen mit dem Willen Gottes. Dann geht es uns so richtig gut. Dann leben wir im Segen. Dann sind wir kongruent, dann sind wir stimmig. Dann sind wir im besten Sinne auch echt. Wir sind keine willenlosen Menschen. Als Christen setzen wir unseren Willen dazu ein, den Willen Gottes zu tun. Und deshalb sollten wir uns auch nicht vor Entscheidungen drücken. Wir sollten sie auch nicht vor uns herschieben oder Verantwortung auf andere abwälzen. Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, uns zu entscheiden, entstehen nur größere Probleme. Wir schieben die Dinge einfach vor uns her. Und das kostet einfach eine Menge Kraft. Zu schieben, wegzuschieben. Manchmal führt uns Gott bewusst neue Wege, um in unserem Leben neues, verändertes, neues Handeln zu ermöglichen. Das sind Gottes Chancen. Er macht in der Gemeinde, er macht in unseren Beziehungen, er macht in unserem Umfeld Dinge neu, dass wir die Dinge auch neu anpacken, dass wir Dinge anders anpacken. Aber auch für das andere, für das Neue müssen wir uns entscheiden. Es braucht unser Ja. Ich will mich den neuen Verhältnissen stellen. Ich will neue Wege gehen. Ich will mich mit neuen Menschen auseinandersetzen. Ich will mich auf den Weg machen, im besten Sinne zum Afrikafest, gell? Wo es noch Leute braucht. So haben wir gehört. Der dritte Punkt, welche Hilfen haben wir, überhaupt Entscheidungen zu treffen? Der wird ein bisschen kürzer. Gott hat uns wunderbar ausgestattet mit einem Geist, mit einem Verstand, mit Herz, Gefühl und Willenskraft. Und durch Jesus befreit er uns zu einem Leben, in dem wir gezielt und auch fröhlich Verantwortung übernehmen können. Nicht Verantwortung übernehmen müssen, können. Gott schenkt uns seinen freien Willen, aber er möchte, dass wir das wollen wollen. Wenn du selbst nicht weißt, was das Beste für dich ist, ja, dann nimm Hilfe in Anspruch. Lass dich in deiner Sache beraten. Beratung hat das Ziel, Menschen zu einer Entscheidung zu befähigen. Brüder und Schwestern in der Gemeinde können dich in Entscheidungen begleiten und sie können dir raten. Und wenn du willens bist, wenn du wirklich willens bist zu entscheiden, dann suche in deinen Entscheidungen das Beste. Nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Treffe Entscheidungen, die von Liebe und Fürsorge geprägt sind. Und noch einmal, schieb deine Entscheidungen nicht vor dir her, sondern triff sie nach bestem Wissen und Gewissen. Das Beste ist, was allen nützt. Gut und recht ist, was Zukunft hat und alle voranbringt. Das Beste ist, was Menschen und uns selbst näher zu Gott bringt. Gut und recht ist, was Vertrauen und Liebe zueinander stärkt. Wo ein Raum entsteht, in dem wir einander unser Herz zeigen, in dem wir echt sind, in dem wir den anderen spüren, in dem wir unsere Masken ablegen. Gott weist uns einen neuen Weg, damit wir handeln. Das haben wir eben im Lied vor der Predigt gesungen, deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt. Gott weist uns einen neuen Weg, damit wir handeln. Schließen möchte ich mit einem anderen Lied, mit einem Liedtext von Andreas Malessa. Er hat in den 70er Jahren ein Lied gemacht, das ich ganz toll fand. Weniger gesungen wird, aber doch manchen wahrscheinlich bekannt sind. Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gute Saat wird ausgesät, wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht. Gebt dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Ich wünsche euch das. Ich wünsche mir das, dass Gott in uns seinen Samen ausstreuen kann und dass wir ein gutes Beet sind, unser Kopf und unser Herz. Amen.